Herzlich willkommen bei Kreativ denkt, anders gemacht. Ich bin Diana Biens und heute reden wir über eine Seite der Kreativität, über die wir nicht so oft reden, nämlich über Kreativität unter Druck. Terminabgaben, Erwartungen, Perfektion und die eigenen Ansprüche. Und zumindest innen unsere Ideen. Kreativität fühlt sich oft leicht an, inspirierend, frei und fließend. Aber was passiert, wenn der Raum enger wird, wenn die Zeit fehlt oder viel auf dem Spiel steht? Ich glaube, jede Kreativperson kennt diesen Moment. Man sitzt vor einem leeren Blatt oder vor einem unfertigen Projekt und man weiss, jetzt muss etwas hin. Doch der Druck, der kann einen blockieren. Aber er kann auch fokussieren. Und genau über das möchte ich heute reden. Mit jemandem, der Kreativität im ganzen Alltag lebt. Ich freue mich sehr, dass heute Gianni Fabiano bei mir im Gespräch ist. Und mit ihm werde ich über Kreativität unter Druck reden. Schön, dass du da bist, Gianni. Erzähl mir doch gerade, wer du bist und was du machst.
Hallo Jana, ja danke, dass du mich eingeladen hast und mega freut. Ja, mein Name ist Gianni Fabiano und meine Firma heisst Brandstift. Und der Stift ist im Fokus. Ich bin Illustrator und Graphic Recorder.
Sehr spannend. Du arbeitest ja in einem Umfeld, wo Kreativität gefragt ist, aber auch Leistung bzw. Termine und Verantwortung. Wenn du an kreativ unter Druck denkst, was kommt dir so als erstes in Sinn?
Ja, das Live-Zeichnen an einer Präsentation, an einem Anlass, das ist ja ziemlich auf den Punkt gebracht, dass man dann ja, unter Druck kreativ muss sein. Also das Gehörte wird übersetzt ins Zeichnete und man muss dann halt ja, die passenden Bilder irgendwo im Kopf kreieren und übersetzen. Und das bringt es ziemlich auf den Punkt. Und der zweite Part ist vielleicht halt beim Illustrieren. Gibt es vielleicht auch Druck oder gibt es auch Zeitdruck und Kreativität, die sich manchmal im Konflikt sind. Ich habe das aber sehr gerne, auch wenn ich weiss, ich bis Ende Woche muss ich die und die Illustrationen geliefert haben. Ja, motiviert mich das manchmal mehr, als wenn ich 4-5 Monate Zeit habe.
Ich kenne das, wenn man weiss, heute muss ich abgeben, ist man plötzlich leistungsfähiger. Sehr spannend. Und wie gehst denn du ein bisschen mit dem um? Oder wir nennen jetzt ein Beispiel, es ist irgendwie eine Präsentation, wo du zeichnen, illustrieren, wo vielleicht sogar ein Thema ist, wo komplex ist, wo vielleicht, also ich meine, du bist ja auch nicht immer von dieser Branche, oder? Wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Wie gehst du das an?
Ja, das ist sehr viel Vorbereitung und eine Auftragsklärung. Also es ist sehr wichtig, dass ich weiss, wer ist das Publikum, weil wenn auf der Bühne eigentlich ein Professor über ein Thema redet und im Publikum sind alles Ärzte, dann ist mein Mehrwert mit Illustrationen relativ klein, weil ich gar nicht in die Tiefe reinkomme, dann sage ich meistens so einen Auftrag ab. Aber wenn jetzt der Professor vor einem breiten Publikum redet, gehe ich davon aus, in den meisten Fällen, dass auch so die Präsentation auf dieser Ebene ist. Und dann kann ich gut mithalten. Also ich tue mich gleich auch recht vorbereiten, die Themen, ich tue mich einlesen. Ich mache mir Gedanken, was kommt. Im Idealfall habe ich die Präsentation schon vorher oder auch einen Austausch mit dem Referent. Ja, was das Thema ist, was der Kern ist, was die Hauptaussagen sind, dass das dann auch so im Bild wieder erkennbar ist. Aber es ist schon so, es gibt Themen, wo ich mich wohler fühle, wo vielleicht die Vorbereitung nicht so gross ist. Also so eher die technischen Themen sind mir vielleicht ein bisschen näher gelegen als zum Beispiel medizinische Themen. Mhm. Dort probiere ich mich wirklich mehr einzuleben. Ja, und das macht es aber auch spannend und das gibt mir ganz viele Einblicke, ganz viele unterschiedliche Themen.
Ja, du kannst auch noch viel mitnehmen nachher an so einem Tag oder Nachmittag, wie viel denn auch ist. Interessant. Also ich stelle mir immer vor, also ich weiß, wir haben uns ja letztes Jahr, habe ich dich an der Business-Schmiede gesehen und ich habe es inspirierend gefunden. Ich meine, ich bin am Abend figo fertig gewesen, nur vom Zuhören. Und ich meine, du musst ja dann zuhören plus die Sachen notieren. Klar hast du ja wie eben vielleicht die Präsentation und so, oder vielleicht nachher noch Zeit, aber gleich, also ja, ich stelle mir das schon noch sehr schwierig vor.
Ja. Ja, Business-Schmiede waren spannende Tage mit sehr intensiven Referaten. Es hat sehr emotionale Referate gehabt, es hat sehr gute Sprecher auf der Bühne gehabt. Das erleichtert mir oft das Leben, wenn Sprecher auch gut strukturiert sind oder die präsentieren. Das war mega spannend gewesen. Es war auch für mich recht anstrengend gewesen. Vielleicht, was ein bisschen entspannter war für mich, war, dass ich es digital gezeichnet habe dort. Mhm. Also ich habe auf dem iPad gezeichnet. Ich bin nicht so fest im Rampenlicht gewesen, wie sonst an Anlässen. Also wenn ich es auf Papier mache, also analoges Graphic Recording, dann habe ich meine grosse Wand da vorne, die ist 3,5 Meter breit und ich bin oft so gerade rechts oder links neben der Bühne, also so im Augenwinkel von der Zuschauer, nicht im Zentrum. Und dann hat man schon nochmal wie einen anderen Druck. Da hat man halt alle Augen auf einen gerichtet, wo dann halt schon nochmal intensiver ist. Und ja, meistens bin ich in dem Tunnel inne. Also ich sage immer, ich bin am Anfang vielleicht aufgeregt, ein bisschen nervös und denke, ja, was kommt und was ist. Und sobald eigentlich das erste Wort fällt, bin ich in dem Modus inne von zulassen und übersetzen und zeichnen. Und dann fällt wie die Anspannung weg. Also man funktioniert dann sehr fokussiert. Es ist auch das Adrenalin im Körper, was es dazu gibt. Was mega spannend ist, aber ich merke auch, wenn der Anlass fertig ist, dann geht nochmal der Fokus wieder weg oder der Tunnelblick weg. Und dann merke ich schon wieder so ein bisschen die Erschöpfung oder halt so der Körper, der dann sagt, hey, ja, jetzt ist gut, ein bisschen entspannen.
Ja, spannend. Ja, ich stelle mir das auch immer so vor. Also ich habe das an mir selber so gedacht, jetzt willst du aktiv zulassen. Aber irgendwann bin ich dann plötzlich vielleicht gleich so ein bisschen wieder gedanklich abgeschweift.
Ja.
Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, aber es ist ja wie ein Unterschied, ob du jetzt digital auf deinem iPad in deinem Stillkämmerchen das zeichnest. Oder auf dieser 3,5 Meter Wand, oder ist ja da schon nochmal etwas anders?
Ja, absolut. Ja. Also der Unterschied ist recht gross, rein von der Anspannung her. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich auswählen kann, schlage ich meinen Kunden meistens analog vor, also haptisch auf Papier. Vor allem, wenn so Anlässe sind, bis 100 Leute, ist das noch recht gut in der Regel. Sie sehen alle auf die Leinwand führen. Und es ist, glaube ich, vom Erlebnis her schöner für den Zuschauer zu sehen, wie das Bild sich entwickelt, wie das entsteht. Und es ist so ein bisschen etwas Haptisches. Also auch nach dem Anlass hat man etwas zum Anlängen oder man kann das Plakat dort lassen. Und oft stehen dort die Leute vorne und wir dann genau wieder an Themen diskutieren, die getroffen sind, die sie gerade gehört haben, vielleicht im Referat. Manchmal sind es auch Themen, die sich entwickelt haben. Also in einem Workshop-Modus kann es das auch geben. Und dann sieht man auch, was sich so wieder ergeben hat oder wie sich das entwickelt hat. Und das ist, ich habe es fast ein bisschen lieber, das Haptische halt. Ich kann auch gerne für mich selber das Geräusch vom Stift auf dem Papier, was so ein bisschen schleift und das Giebsche, das gehört alles so ein bisschen dazu. Und rein vom Erlebnis her finde ich das ein bisschen spannender.
Ja, ich denke eben gerade auch für die Leute, die nachher vor Ort sind, sehen sie es halt wie noch ein bisschen besser oder können es besser wahrnehmen. Und ich finde es auch immer spannend, wenn du eben die Entwicklung siehst, morgen macht ihr ein weißes Blatt und am Abend um 5 Uhr ist nachher alles gefüllt, oder? Sicher auch noch eine coole Story dann. Sehr gut. Aber das heisst eigentlich so, du brauchst wie so ein bisschen den Druck auch, sage ich mal, darum mehr die Analog-Variante, wo es vielleicht sogar einfacher oder besser geht.
Ja, ich glaube, also es hat so wie verschiedene Elemente drin. Auf Papier ist es auch meistens das, was drauf ist, ist drauf. Also ich kann schlecht ausgümmeln. gibt ein, zwei Tricks, wenn ich mich mal verschreibe oder so, wie man es korrigieren kann, ohne dass überall schwarze Blümchen drauf hat, um die Felder herum. Aber es ist gleich irgendwie, es ist da, es ist nicht mehr verschiebbar, es ist nicht, man kann es nicht grösser, nicht kleiner machen. Und am Schluss ja, hat man das aufgenommen. Und ich denke gar nicht mehr gross dran. Beim Digitalen ist es einfach ein anders. Wenn ich von zeichnen dann fange ich von schreiben, dann mache ich wieder etwas, dann fange ich Sachen von verschieben, von grösser machen, kleiner machen. Man hat so viele Optionen, dass halt ist zwar einerseits schön, dass ich mehr Optionen habe, das Bild am Schluss auch so zu gestalten, dass es passt und gleich verliert es so ein bisschen, ja, das Live-Zeichnen, das, ja, ich habe es jetzt zeichnet und es ist so drauf und vielleicht ist es nicht perfekt, aber es ist das, was in dem Moment eigentlich entstanden ist und das, ja, vom Gefühl her macht es mir wie, ja, es gibt mir so wie ein besseres Gefühl und haben mehr Freude an dem dann schlussendlich.
Ja, ich sage, die Barriere oder die Hürde ist halt wie dann wahrscheinlich einfacher im Nachhinein gleich noch etwas ändern, dass es dann wirklich perfekt ist oder wo du dann beim Papier halt sagst, ist es so, können wir nicht ändern, oder?
Absolut, genau. Und das ist vielleicht ein bisschen also Problematik. Ich finde ja meine eigenen Bilder, die ich kreiere, oft nicht so gut. Also ich schaue sie an und denke, oh, da hättest du noch das und da dieses und ja, das ist nicht gerade und das, ja, also ich könnte an diesen digitalen Bildern auch noch locker 10 Stunden noch dran arbeiten. Und ich weiß aber nicht einmal, ob es besser ist nach diesen 10 Stunden, ehrlich gesagt. Es wäre anders, es wäre auch perfekter in der Technik, aber von der Wirkung her weiß ich nicht, ob es besser wäre. Es ist manchmal wirklich noch schwierig. Darum habe ich es wie gern, weil es ist auf Papier, es ist drauf und ja, ich kann es zum Glück nicht schieben.
Ja, da sind wir vielleicht so ein bisschen bei einem anderen Punkt, eben so ein bisschen der Perfektionismus oder Detail verliebt. Wie gehst du mit dem um? Gerade so bei diesen Live-Graphic-Recording ist es sicher mal noch ein bisschen ein anderer Punkt. Wie machst du es dort?
Genau. Der Druck oder der Zeitdruck ermöglicht nicht, dass du sehr detailliert arbeiten kannst. Oft bist du wirklich sehr schnell unterwegs. Und da unterscheiden wir uns Graphic Recorder auch, glaube ich, ein bisschen. Es gibt gewisse, die sehr viel notieren während dem Live-Anlass und sehr viele Details wie im Nachgang noch machen. Ich kann das nicht so gern. Also für mich muss das wie live entstehen. Und ich möchte eigentlich wirklich, wenn der Anlass fertig ist, mit dem Bild auch so ja, 98 bis 100% fertig sein, weil ich das Gefühl habe, das Nachenarbeiten, das ist wie, ja, es ist nicht mehr Part von dem, also es ist wirklich das Live, das vor Ort, das jetzt entsteht und das ist drauf und wenn der Anlass fertig ist, bin ich grundsätzlich auch fertig, also ein paar Details darf ich noch sein. Was man machen kann, manchmal ist im Voraus etwas machen. Ich sage jetzt den Titel oder die Ortschaft oder so. Da kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und Details machen. Aber ich kann auch müssen lernen, ja, mich ein bisschen zu lösen von all diesen Details, die man gerne möchte zeichnen. So ein bisschen auch Mut zur Lücke. Das ist oft auch am Anfang, als ich gestartet habe, habe ich mir selber viel mehr Druck gemacht. Ich hatte wirklich das Gefühl, jeder Satz muss irgendwo wieder erkennbar sein in diesem Bild. Und das ist ein schwieriger Prozess, um sich von dem zu lösen und zu sagen, hey, es passiert nichts, wenn du jetzt einen Satz nicht mitbekommen hast, weil du gerade wirklich ein bisschen zu vertieft in der Zeichnung gewesen bist. Wenn es eine wichtige Botschaft ist, kommt sie in irgendeiner Form meistens wieder vor. Und dann findet man es auch wieder im Bild. Und das, muss man sich wie so ein bisschen, ja, diesen Mut zur Lücke halt, also den Schritt wagen und dann merke ich, hey, ja, es passiert nichts, stirbt niemand, ich bin kein Chirurg und ich bin kein Arzt. Also es stirbt kein Patient, wenn jetzt ein Satz nicht drauf ist oder eine Botschaft. Und ja, im schlimmsten Fall kann ich es auch noch im Nachhinein irgendwo drauf nehmen, falls das eine sehr wichtige Botschaft gewesen wäre.
Ja, Spannend. Und hast du so bei diesen Graphic Recording auch schon mal eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, Stift blockiert oder die Hand quasi, das geht nicht mehr weiter?
Ja, nicht so direkt, also jetzt nicht wegen der Aufregung oder sonst wegen der Situation, sondern es war eine Situation, wo ich einfach thematisch nicht nachher mögen und das Publikum hat aber auch nicht nachher mögen. Also oft ist es so, es war der Fall, den ich am Anfang gesagt habe, also es war ein Professor auf der Bühne, es war Corona-Zeit, wir waren alle mit Masken in einem Raum. Er hat von Antiviren und Antikörper angefangen zu erzählen. Es war eine halbe Stunde, es war nicht der ganze Anlass, aber die halbe Stunde von ihm. Und er hat seinen Vortrag genauso präsentiert, wie er ihn an einem Ärztekongress präsentiert oder sonst irgendwo präsentiert. Das Publikum war breit gewesen, also aus der Pflege, aus verschiedenen Geschichten. Und ich hatte die Präsentation nicht im Voraus gehabt. Also ich hatte wirklich nur den Titel gewusst gehabt, dass er etwas über Antiviren erzählt. Und dann bin ich da gewesen und er hat seinen Vortrag angefangen und dann hat er angefangen, ja, so und so, Corona oder das Hauptthema gewesen, Antivirus und ich so, ja, voller Vorfreude, oder mein erster Antivirus, so Smiley mit Schild und so, abzuzeichnen und Freude gehabt. Ja, und dann hat er gesagt, ja, und es gibt jetzt 14 Unterkategorien von diesen Antiviren. Und er ist alle 14 durchgegangen. Und zwar bis ins tiefste Aufbaukonstrukt von diesen Antikörper. Und das hat auf der Folie schon ja, sehr, sehr technisch ausgesehen. Das Publikum war auch so ein bisschen, ja, glaub's, wie so überfordert gewesen, weil man jetzt den Unterschied zwischen ja, Antivirus 7 und Antivirus 8 nicht gerade direkt erkennen. Und dort bin ich wirklich ein bisschen angestanden. Wo ich dann so, ja, da werden meistens meine Icons ein bisschen grösser. Es hat dann noch 3-4 Versionen gegeben von diesen Antiviren drauf. Eins hat so ein bisschen geschockt geschaut oder so ein bisschen hilflos geschaut. Ja, weil ich gemerkt habe, es ist wirklich viel zu tief gewesen, glaube ich. Und das ist so die Situation gewesen, wo vielleicht das Bild am Schluss nicht so aussagekräftig ist.
Okay, einfach 14 Varianten von Antiviren.
Genau.
Okay. Was machst du in so Situationen? Aber ich meine, du kannst ja nicht aufstehen und sagen, Entschuldigung, ich komme nicht raus, oder? Also, ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Oder probierst du dann vielleicht halt im Nachhinein noch das wie fertig zu zeichnen?
Ja, also wenn ich wirklich so Referate habe, wo ich selber nicht ein gutes Gefühl habe, und ich das Gefühl habe am Schluss, hey, irgendwie fehlt da noch etwas. Ich habe es ja gehört, ich kann nochmal zurückdenken und sagen, was sind eigentlich die Hauptbotschaften gewesen, die man hätte wollen sagen. Vielleicht finde ich noch etwas raus, wo ich nicht getroffen habe, wo ich aber irgendwie aufgenommen habe. Oder ich gehe wirklich noch auf eine Referenz zu im Nachgang und sage, hey, was fehlt da noch? Du hast mega viele spannende Botschaften gehabt und ich habe es irgendwie nicht so mega erfassen. Aber in der Regel, ja, ist das meiste drauf, wo referiert worden ist. Es gibt auch vielleicht die Fälle von Referenten und Referentinnen, die nicht ganz so strukturiert sind, wo sehr ja, ihrem Thema sehr springen. Also, was heute die Situation ist, was vor 30 Jahren die Situation ist, was in 40 Jahren die Situation wird sein. So einen Vortrag hatte ich auch gehabt. Sie war eine Referentin. Sie ist von der Forschung gewesen. Und sie ist wirklich, also sie ist sehr intelligent gewesen. Also sie hat extrem viel Wissen gehabt und sie hat es aber, glaube ich, in ihrem Referat so schwierig gehabt, das können rein zu verpacken. Sie hat auch auf Deutsch angefangen und nach dem dritten Satz auf Englisch gewechselt und dann ist nur noch alles auf Englisch gekommen. Und ich dort habe ich wirklich mit mir selber gehadert und gemerkt, okay, jetzt erzählt sie vom DNA-Zwilling von der Zukunft, was in der Vergangenheit war, was sie heute schon machen, ganz viele Geschichten. Und es ist wirklich hin und her springen gewesen. Und als ich mein Bild am Schluss angeschaut habe, habe ich gedacht, das Bild war also völlig keine Struktur und es hat ganz viele Themen drauf gehabt, aber wieso kein Zusammenhang. Und dann war es lustig, dann ist sie gekommen nach ihrem Referat und dann hat sie das Bild angeschaut und sie hat einfach kurz auf Italienisch umgeswitcht, wo sie mit mir davon reden. Und dann haben wir auf Italienisch und dann habe ich gesagt, es tut mir leid. Also sie hat so viele Themen gehabt und ich habe es probiert und sie hat das Bild angeschaut und gesagt, nein, genau das war es, was ich gesagt habe. Und, aber es hat eine völlig keine Struktur gehabt, aber ganz viele spannende Themen und es war wirklich mega lustig zu sehen, so, okay, wie erleben sie sich, was komme ich mit über. Meistens ist es ein Spiegel, den ich vor ihnen habe, von dem, was ich verstehe, was sie sagen. Und ja, man kann so ein Feedback aufnehmen oder man kann einfach denken, ja, der kommt eh nicht raus, der mit dem Stift am Papier.
Okay, aber ja, eigentlich eben, sie hat wie keine Struktur gehabt von der Präsentation und du hast die ohne Struktur dann quasi so aufgezeichnet, so wie es gesehen ist.
Ja, das ist etwa so, genau.
Also eigentlich Ziel erfüllt, das, was sie erzählt hat, hast du festgehalten.
Irgendwo auf Papier gebracht, genau.
Okay. Wir kommen noch ein bisschen zu einem anderen Thema, so ein bisschen eben mit den Strategien beim Zeichnen. Ich meine, bei einem Vortrag ist ja wie, wird dir ja quasi vorgegeben, was musst du machen. Du hast ja vorhin gesagt, du machst ja auch so Business-Illustrationen. Wie gehst du so ein bisschen die an? Wie ist dort so ein bisschen der Kreativprozess? Oder wird dir dort auch alles vorgegeben?
Ja, es ist sehr unterschiedlich, also vor allem bei den Strategiebildern kommt es darauf ab, zu welchem Zeitpunkt ich in diesen Prozess hineinkomme. Also wenn ich ganz am Anfang, bevor sie eigentlich die Strategie ausarbeiten, dazukomme, gibt es manchmal auch so wie Kombinationen. Also ich komme rein, ich begleite die Geschäftsleitung oder das Gremium, das die Strategie entwickelt, meistens durch Graphic Recording. Also es ist dann ein bisschen anders als im Referat, also ich zeichne dann einfach live mit, was diskutiert wird, was entschieden wird, was für wichtige Botschaften sie eigentlich festgehalten haben in diesem Prozess. Da sieht man mehr so, ja, wie war der Prozess eigentlich gewesen, wie man zu dieser Strategie gekommen ist. Dann gibt es eigentlich wie aus dem Workshop, also aus den mehrtägigen Workshops raus, ja, das Strategiedokument auf Papier. Und dann gibt es auf das Papier eigentlich oder auf die Definition dort dann auch, also ein Bild eigentlich, die Business-Illustration. Das ist auch der zweite Punkt. Also entweder starte ich ganz vorne mit dabei oder ich starte dann, wenn sie die Strategie schon auf Papier haben und dann möchten sie gerne das Bild haben, weil sie merken, hey, wir müssen irgendwie für Kommunikation, ist es ein bisschen schwierig da mit unseren 15 Seiten geschrieben, das ist schwierig, um wirklich bei den Leuten das überzubringen. Wir verpacken das in ein Bild, was ja sehr gut ist, weil dann können sie eine Geschichte erzählen, dann hat es ein Bild, wo man auch Sachen reinterpretieren kann und das hilft ja eigentlich auch für die Strategie besser zu verstehen. Oft machen sie aber den Prozess mit mir ein zweites Mal durch. Also sie, und das sagen auch am Anfang, weil sie gehen den Prozess von dieser Strategieentwicklung durch, sie erarbeiten das, sie setzen genau fest, wie der Satz aufgebaut ist in der Strategie, mit welchem Wort. Aber oft versteht man manchmal hinter einem Wort nicht ganz gleich liegen. Und wenn wir uns dann für ein Bild entscheiden, geht wie der Prozess nochmal los. Also was versteht man jetzt genau unter Nachhaltigkeit, unter Agilität, unter Werte, unter ganz viele Themen, wo man das Gefühl hat, ja, da verstehen wir alles gleich liegen. Wenn wir uns aber auf ein Bild einigen, merkt man plötzlich, aha, nein, das habe ich ganz anders verstanden. Für mich heisst Nachhaltigkeit in einem ganz anderen Sinn als für jemand anderen. Und dann ja, machen wir den Prozess nochmal durch. Und das ist aber auch spannend, weil am Schluss haben wir eigentlich das Bild. Und ich glaube, das Gremium, das die Strategie entwickelt hat, kann sehr gut hinter der Strategie und hinter dem Bild stehen, weil sie jetzt wirklich sich wie sich nochmal so angeglichen haben am Wissen hinter dem Ganzen, was genau gemeint ist. Ich glaube, da können sie es auch viel besser vermitteln an Kader, an Führungsleute, an die Mitarbeiter im Unternehmen.
Spannend. Und hast du jetzt so ein Ritual oder so, wo du dann das immer gleich machst? Also jetzt gerade so bei einer Strategie, aber ich meine, klar, kommst du dir das Vorgehen über, aber wie machst du das?
Ja, also ich glaube, was ich gemerkt habe in der Vergangenheit, was sicher hilft, ist, dass ich nicht einfach ein Briefing mache oder sie mir ein Briefing geben, eine halbe Stunde, eine Stunde, wir gehen das Dokument durch, ich mache es Technik und das ist, sondern dass man iterativ miteinander arbeitet. Also klar, das Briefing ist wichtig, ich muss verstehen, was sie hinter dem verstehen. Da gibt es aber wirklich erste, einfache Entwürfe, wo man dann angeht und schaut, okay, das geht, das geht nicht. Und dann arbeiten wir wie auf Details drauf hin mit Feedback-Rundinnen. Lustig ist, am Anfang bringe ich meistens so 10, 15 Beispiele von mir, von älteren Strategiebildern oder von Bildern, die ich erstellt habe. Und dann merke ich schnell, diese Sachen funktionieren in meinem Unternehmen und diese Sachen funktionieren gar nicht. Und das ist wichtig. Also einerseits ist für mich wichtig zu verstehen, was gefällt Ihnen, in welche Richtung soll es gehen, wie detailliert, also soll es ein Wimmelbild sein oder soll es wirklich sehr klare Strukturen haben, sehr einfache Botschaften. Und dort finden wir es schon schnell, das ist recht wichtig. Und nachher dann gehen wir ja dann weiter in diesen Prozess. Also wichtig ist auch, dass sie mir dann sagen, das auf keinen Fall. Also, und das ist mega lustig, weil ja, die Strategiebilder gibt es so Themen, die kommen sehr oft wieder vor. Da in der Schweiz sind das Berge, Bergweltseen. Dann gibt es viele Strategiebilder auf dem Meer mit Segelschiff, mit Wind und Sturm und Gefahren. Und oder das Weltall. Und für gewisse Unternehmen passen die Themen sehr gut. Und für andere sagen sie, hey, bitte ja nicht etwas vom Weltall. Das haben wir gehabt, das ist negativ behaftet bei uns. Und ja, und dann das ist wirklich ein No-Go. Und dann, ja, also es ist gut, dass man das am Anfang versteht, bevor ich ein ganzes Bild entwickle mit Planeten und Raumschiff. Und dann so, hey, nein, da haben unsere Mitarbeiter das Gefühl, wir sind abgehoben. Und das ist gar nicht nötig bei den Leuten und das wollen wir nicht. Und das ist noch, ja, ich finde den Anfangsprozess immer sehr, sehr intensiv und sehr spannend, dass man ihn so findet. Und ja, und ich auch so ein bisschen Geschichte erfahren von dem Unternehmen, wie das ja, da hingekommen sind, wo sie jetzt stehen. Da.
Ja, sehr gut. Ja, und eben auch der ganze Prozess ist sicher auch für dich spannend. Oder wenn sie schon eine Idee haben, wie dann gleich das fertige Bild nachher aussieht. Oder halt auch eben das Feedback, was gefällt ihnen, was nicht. Weil ich sage, das ist halt wieder für dich auch eine Hilfe, dass nicht richtig angehst und nachher willst du eigentlich richtig B gehen oder dass du dort eigentlich schnell dann zu einem guten Ergebnis kommst.
Absolut, ja.
Genau. Und machst du die nachher auf Papier oder digital?
Die mache ich digital, genau. Also ganz am Anfang, die erste habe ich noch auf Papier gemacht. Es ist aber ein Prozess, der sich entwickelt oder das Bild, das sich entwickelt und dann ist es auf dem Digitalen viel einfacher zum Sachen verschieben, grösser, kleiner machen, weglassen. Oft ist auch am Anfang eher die Tendenz, dass man viel mehr drauf will. Also man hat eben alles in der Strategie festgehalten und das muss jetzt irgendwie alles im Bild abgebildet werden. Und schon nur, wenn ich mal den Text draufsetze und zu der ersten Entwurf schicke, sage ich, oh nein, das geht gar nicht, das ist viel zu viel. Ja, wir müssen eine Ebene höher gehen. Wir nehmen ja 50% vom Ganzen mal weg, weil das so ein offenes Bild soll sein, das so den Zugang eigentlich erlaubt zu dem Thema.
Ja. Spannend. Wie gehst du jetzt so ein bisschen mit den Erwartungen um? Also ich weiss, bei mir irgendwie hast du ja, willst du wie etwas, sage ich mal, die Leute haben jetzt eine Strategie erarbeitet und haben ja vielleicht gleich so ein bisschen ein Bild vor Augen, wie das könnte sein. Wie gehst du mit dem um?
Ja, also ich habe es gerne, wenn jemand schon das Bild vor Augen hat. Ich bin sogar froh, wenn es mir auch schon Beispiele geben, die sie sehr ansprechen. Oder vielleicht ein Bild aus der Vergangenheit, das sie gebraucht haben, das für sie passt. Mittlerweile mit KI kommen auch schon ChatGPT-Beispiele, wo sie sagen, ja, so in dieser Art, aber eigentlich anders. Aber so, ja, ich habe das eigentlich sehr gerne, weil ich kreiere das Bild eigentlich für den Kunden. Und ich sage immer am Schluss, mache ich lieber noch eine Feedback-Runde, die auf meine Kosten geht. Aber dafür ist das Bild wirklich so weit, dass sie es auch brauchen können, einsetzen für ihren Zweck. Und das ist mir sehr wichtig, das sage ich auch sehr oft am Anfang, dass das nicht ein Kunstobjekt ist, wo ich mich verwirklichen muss. Es gibt andere Aufträge, wo das vielleicht eher der Fokus ist. Dort will ich dann vielleicht die Freiheit mehr haben. Bei diesen Strategiebildern ist wirklich sehr die Priorität, dass es für das Unternehmen stimmt und sie das für ihre Kommunikation nachher können brauchen. Darum, alle Bilder, die sie im Kopf haben, sind sehr willkommen. Schwierig wird es, wenn halt 10 Leute im Gremium sind und 10 verschiedene Bilder im Kopf sind, dann haben wir ein bisschen mehr Diskussion oder halt die Findungsphase, wo das dann der Mittelweg ist.
Sehr gut. Ja, und dort wird sicher ja der Punkt wieder Perfektion eine Rolle spielen. Wo dann eben, wenn du mehr Leute hast, hast du mehr Meinungen und so, der eine findet noch das, oder diese sagt vielleicht, nein, das nicht. Wie erlebst du das so ein bisschen? Oder tun sie sich dann wie zusammen einigen und du kommst einfach das Feedback nachher rüber?
Ja, in vielen Fällen ist es schon so, dass es so wie ein konsolidiertes Feedback gibt. Das hilft mir sehr stark, aber ich kann auch gerne manchmal die offene Runde, wo ich einfach die Feedback aufnehme, versuche, möglichst viel an mich einzuarbeiten. Wenn ich sehe, dass jetzt zum Beispiel 2 Feedbacks halt sehr konkurrenzierend sind, also wenn jemand sagt, ja, es müssen mehr Details drin und der andere sagt, hey, es ist irgendwie überladen, dann wird es schwierig, dann ja, entscheide ich mich für etwas und kommuniziere das aber auch so beim Update, das ich schicke und sage, hey, ich habe mich jetzt hier für das entschieden, aber kein Problem, wenn wir diese Variante auch probieren wollen. In der Regel funktioniert es recht gut. Umso besser der Prozess vorher war, also wo sie die Strategie entwickelt haben, umso mehr, dass sie dort schon diskutiert haben und sich auf etwas können einigen können, umso einfacher sind Diskussionen, glaube ich, nach der, bei der Bilderstellung. Ich habe in den letzten 10 Jahren, glaube ich, einen Kunden gehabt, wo der Prozess von der Strategie durchgemacht hat, aber wirklich so, ich glaube, sie dort haben schon sehr viele Gegensätze gehabt, wo sie zwar dann irgendwie aufs Papier gebracht haben, aber die Gegensätze sind wegen dem gleich noch im Raum gewesen. Und wo wir das Bild haben entwickelt, sind die Gegensätze und die Themen alle nochmal aufgekommen. Also komplett schon beim Briefing haben sie schon Diskussionen gehabt. Das war für mich recht schwierig, irgendein Bild herzubekommen, wo eben die sehr unterschiedlichen Sichtweisen wirklich alle kann abdecken. Ich habe dann 2 Varianten gemacht. Es hat dann, glaube ich, nochmal rechte Diskussionen gegeben in dem Unternehmen. Es ist zurückgekommen. Ich habe dann noch eine Feedback-Runde gemacht. Habe aber gemerkt, dass das wird recht schwierig. Und nach der 2. Feedback-Runde haben wir die Übung abgebrochen. Und sie sind nochmal wirklich einen Schritt zurückgegangen, weil sie gesagt haben, wir haben zwar die Strategie auf Papier gebracht, aber wir sind uns nicht einig. Und wir müssen dort einfach nochmal mehr reingehen und nochmal das weiter verfeinern und erarbeiten. Und ich glaube, es war eine recht gute Erkenntnis gewesen, weil wenn sie mit dieser Strategie gerade rausgegangen wären und sich dort nicht einig gewesen wären, hat logischerweise das im Unternehmen dann auch wenig Akzeptanz gefunden oder jeder hat das so sehr unterschiedlich umgesetzt, dass das dann gleich nicht eine einheitliche Strategie geworden wäre.
Ja, also eigentlich nochmal zurück zum Grundstein und den super setzen und erst dann eigentlich mit den Strategiebildern anfangen.
Genau. Okay.
Was sagst du so, oder wahrscheinlich noch schwierig zu sagen, aber so für ein Strategiebild zeitlichen Aufwand, wie lange braucht man für so eins? Wenn jetzt der Grundstein super gesetzt ist und eine gute, solide Basis ist, wie lange schaffst du also einen?
Ja, also mit den Entwürfen und den Feedback-Runden in der Regel bewegen wir uns da zwischen 25, 30, manchmal auch 40 Stunden. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Details das drin müssen. Das ist so ein bisschen eine Grössenordnung, wo man etwa drin ist. Wenn's ganz einfache Sachen sind, also ich sage, es sind 4 Werte definiert worden, die ich illustriert habe. ja, da sind es vielleicht eher 15 bis 20 Stunden, aber so eine Strategie ist ja eher ein bisschen weiter vor, also mit 30 bis 40 haben wir dann ein recht gutes Finalresultat.
Und aber jetzt nach so einer grösseren Arbeit oder so, oder ich sage mal so ein bisschen die kreative Freiheit, wie gehst du ein bisschen mit dem um? Also ich weiss selber, manchmal eben musst du wie auf Knopfdruck kreativ sein, aber es funktioniert nicht. Was hast du jetzt so ein bisschen für eine Strategie oder wie gehst du das an?
Durch die Selbstständigkeit hat man ja recht viel Freiheiten und das ist oft auch gut, weil ich merke, wenn ich morgen aufstehe und mich hersetze und ein Bild davon kreieren will, und dann sind 2-3 Stunden vergangen und ich habe noch nichts oder wirklich nichts, wo ich sage, hey, mal auf dem können wir weiterarbeiten, dann ist es manchmal einfach gut, abzubrechen. Dann hat der Hund einen grösseren Spaziergang vor sich mit mir. Dann gehen wir 2-3 Stunden weg in den Wald oder ich gehe Sport machen. Und dann komme ich zurück und dann hat man wie so eine andere Energie. Man schaut nochmal drauf, plötzlich merkt man, hey, ja, das funktioniert magischerweise irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Aber dann habe ich manchmal das Gefühl, dann bin ich ja, in einer Stunde weitergekommen als vorher, die 3 Stunden, die ich mich irgendwie daran geknibbelt habe. Und wieso ja, den ersten guten Schritt nicht machen können. Und nachher funktioniert es. Also nachher läuft es meistens recht gut, wenn man so mal drinnen ist.
Also raus in die Natur, wenn man eine kreative Blockade hat, quasi.
Unbedingt, ja, genau.
Okay. Ja, aber ich stelle mir es gleich vor, eben jetzt so, gerade bei einem Graphic Recording musst du ja gleich auch, ich meine, eben die Symbole oder all das irgendwie im Kopf haben, um gerade zu wissen, wie zu zeichnen. Also ich kann selber nicht zeichnen, keine Angst, aber darum finde ich das umso mehr faszinierend, oder, dass du dann halt wieder in das Thema innen denkst, aber dann gleich auch noch das parat hast, zum Zeichnen nachher?
Ja, dort hat man sich mit der Zeit einfach so eine Bibliothek wie aufgebaut im Kopf, wo bestimmte Icons, die einfach sehr oft zu einem Thema passen. Dann ist es so, dass ich mir aber auch Gedanken schon im Vorfeld mache, wenn ich weiss, okay, es geht um das Thema kognitive Beeinträchtigung oder es geht um ein Thema, das in der Finanzwelt ist oder so, dann mache ich mir auch vorher schon ganz viele Gedanken, welche Icons könnte da funktionieren. Übe die auch daheim, einfach, dass ich so, ja, nicht das erste Mal irgendwie dann dort auf dem Papier das muss machen. Aber es gibt so, manchmal hat man eine Idee gerade und dann sagt man, ja, komm, ich zeichne jetzt halt die Giraffe, obwohl ich die vielleicht noch nie gezeichnet habe in meinem Leben, oder den Elefant. Und dann kommt es schon drauf und erkennbar ist es. Das in der Regel bringt man das schon in groben Zügen her. Aber gleich ist man sich wie sicher. Also ich glaube, das, was man dann so in der Bibliothek abgespeichert hat, das kann ich recht schnell vorziehen. Auch alles, was natürlich so ein bisschen Situationen sind mit Figuren, mit Menschen, das ist auch relativ irgendwo drin im Handgelenk. Also ja, eine Figur, die traurig ist oder eine, die stolz ist oder so. Mit der Körpersprache, die kann man gut daran arbeiten. Das kommt relativ einfach, wenn es dann vielleicht ein komplexere Situationen sind, dort braucht es halt schnell ein bisschen intensivere Gedankengänge in dieser Zeit. Aber es funktioniert meistens schon.
Ja, weil eben meistens sind es ja auch nicht die einfachen Themen, die so illustriert werden, weil die müssten ja nicht, weil die sind ja sonst verständlich. Und dann sind es ja meistens schon ein bisschen eben die komplexeren Themen dann.
Genau.
Ja, und ich sage, du brauchst ja wie auch so ein gewisses Selbstvertrauen. Also gerade jetzt, wenn du irgendwie vor 100, 200 Leuten vorne zeichnest und die Leute haben ja gerne etwas Visuelles und ich nehme an, die meisten schauen dann eher noch ein bisschen auf dein Papier, weder jetzt auf er oder sie, der dann referiert. Wie gehst du mit dem um? Oder wie hast du jetzt so ein bisschen gestartet? Ich meine, irgendwann hast du wahrscheinlich im stillen Kämmerchen mal angefangen, aber dann wirklich so ein bisschen den Schritt nachher mutig sein und sagen, hey, mal, das kann ich.
Ja. Mein Plan war, ja, im stillen Kämmerchen anzufangen. Wie so oft spielt das Leben manchmal ein bisschen anders, als man sich das plant. Und das... Ich erzähle vielleicht die Geschichte, wie ich überhaupt da dran dazugekommen bin und wie das erste Graphic Recording stattgefunden hat. Also ich habe mit so Illustrationen schon immer gerne gearbeitet. Ich habe auch dann so Flipchart-Kurs und ja, wie gehe ich mit dem Stift um auf grosse Flächen. Das habe ich drin gehabt, das hat eigentlich Spass gemacht. Da habe ich irgendwann erfahren, hey, es gibt Graphic Recorder, das war damals noch in den USA sehr stark gewesen. Es ist, in Deutschland hat es schon die ersten gegeben. Und ich habe es so faszinierend gefunden und habe in dieser Zeit auch doziert. Projektmanagement und Organisationstechnik, also sehr trockene Themen, habe das aber immer wieder ein bisschen gebraucht. Und mit dem Institut, das ich unterrichtet habe, hat es jedes Jahr so einen Anlass gegeben, wo 3-4 Referate gsi sind und am Abend ist ein Diplom 4 gsi. Also im Publikum sind meine, also ist die Schulleitung gsi, sind Dozenten gsi und meine Studenten, die ich unterrichtet habe, ein Jahr lang. Und ich bin mal zum Schulleiter gegangen und habe gesagt, hey, ich möchte das mal in dieser Plattform dort oder in diesem Event eigentlich mal ausprobieren. Graphic Recording, ich finde es mega spannend. Wir haben ja so die 3-4 Referat, und das ist, glaube ich, ein gutes Format, so 2 Stunden für den Anfang. Und dann gesagt, ich übe jetzt jeden Tag. Also ich nehme Zeitung für und tue immer die Titel, die Schlagziele illustrieren für ein Jahr lang. Und in einem Jahr mache ich dann das Graphic Recording an diesem Anlass. Und der Schulleiter, den ich heute noch Kontakt habe, ist sehr... ein Machertyp gsi. Und ich sagte, ja, das ist super, das ist wunderbar. Die Woche darauf ist er gekommen und gesagt, ja, ich habe dich eingeplant, aber für das Jahr, also in einem Monat ist der Anlass und in einem Monat zeichnest du dort. Und ich so, oh, so, genau, ich kann nicht können üben. Und dann habe ich wirklich gesagt, hey, komm mal, das, ja, ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Gelegenheit und versuche es. Vielleicht scheitere ich, vielleicht macht es mir Freude, vielleicht macht es mir gar keine Freude. Und also ich kann mich noch sehr gut erinnern, es waren 2 Stunden, die ich gezeichnet habe. Ich war 3 Stunden vor der TRD, um alles vorzubereiten. Den Stift oder alle Stifte 3-mal kontrolliert, ob die wirklich genug Tinte haben. Das Papier aufgezogen auf der Wand. Ja, der Anlass hat angefangen. Ich bin dann so in den Tunnelblick gekommen, zeichnen lassen. Ich habe den oberen Teil die erste Stunde gezeichnet. Also mein Papier ist 1,20 Meter hoch. Oben durchgezeichnet. Die 2. Stunde habe ich in der Hocke gezeichnet. Ich habe es nicht gespürt. Ich war so in diesem Adrenalinkick. Eine Stunde lang in der Hocke. Die 2. Stunde unten durchgezeichnet. Das letzte Referat war fertig. Ich habe den Stift zugetan und völlig kaputt gewesen. Also völlig. Ich war selten in meinem Leben so müde gewesen wie zu dem Zeitpunkt. Ich kann nicht mal mehr, ins Apero, in die Feier. Ich habe einfach Freude, dass es fertig ist, das Bild angeschaut. Logischerweise bin ich nicht zufrieden gewesen, aber ich habe sehr viele positive Feedbacks bekommen. Das hat mir ja ein bisschen wie Kraft gegeben, auch, um das zu machen. Ich hatte mega Freude gehabt, irgendwie, dass ich es gleich gemacht habe. Ja, und das war so meine erste Erfahrung gewesen. Ja, es war nicht das stille Kämmerli gewesen. Es war wirklich gerade der Sprung ins kalte Wasser gewesen. Aber ja, es hat mir so Freude gemacht. Und ja, es sind dann ganz viele weitere Graphic Recording gefolgt. Genau.
Sehr spannend. Also wirklich den Mut haben, auch wenn man es vielleicht noch nicht geplant hat, zum gleich Selbstvertrauen zu zeigen und sich dort präsentieren. Und eben, wie du vorhin gesagt hast, ich meine, bei einem Arzt oder so, da kannst du nicht einfach sagen, da probieren mal, obwohl genau. Du dir schon mal nicht geübt hast. Aber ich meine, dort ist ja wie, also, aber ich sage, am Ende des Tages, wenn jetzt nichts auf dem Papier gewesen wäre, wäre wie niemand wahrscheinlich böse gewesen. Genau. Sehr spannend, ja. Das zeigt eben, man muss ein bisschen den Mut haben, sich trauen, die Komfortzone mal verlassen. Und dann ist man 10 Jahre später immer noch mit Leidenschaft dabei.
Genau.
Sehr gut. Ja, langsam kommen wir so ein bisschen zum Schluss. Ich möchte noch so ein bisschen eine Inspiration bieten für alle, die zuhören. Hast du Tipps und Tricks, wie man, wenn man jetzt sagt, hey, man will selber auch so ein bisschen zeichnen oder so eine Kreativitätsblockade hat, was man machen kann?
Ja, sich Zeit nehmen. Also ich merke selber, Kreativität unter Druck ist das Thema. das, was ich mache als Graphic Recorder, braucht Kreativität. Es ist unter Druck, ja, aber es ist sehr viel so, wie schon irgendwo kategorisiert und ich ziehe das vor. Ich merke selber, wenn ich wirklich sehr kreative Themen habe oder etwas ausarbeiten will, dann muss ich mir wie die Zeit nehmen. Ich kann es auch manchmal schwierig planen und sagen, Dienstagmorgen zwischen 9 und 10 habe ich Zeit und dann bin ich kreativ. Das funktioniert meistens nicht. Also sich wirklich mal 3-4 Tage können zu blockieren oder bewusst irgendwie sich einen ganzen Tag die Zeit zu nehmen, ohne Druck, vielleicht mit einer guten Vorbereitung, vielleicht auch Sachen mal brauchen zum Experimentieren und sagen, hey, ich bestelle bewusst jetzt mal Material oder Farbe oder irgendetwas, was ich bis jetzt nicht gebraucht habe. Ich lasse mich da mal inspirieren und ich will einfach viel experimentieren. Und am Schluss, ja, manchmal muss man einfach den Mut haben, Sachen auszuprobieren, kurz anzuschauen, das gefällt mir nicht. Wenn es nicht gefällt, geht es auf die linke Seite in Kübel. Wenn es einem gefällt, auf die rechte Seite. Ich glaube, die kann man sich so wie schnell dann auch entwickeln und ohne sich zu viel Gedanken zu machen. Ich selber erkläre es so, aber selber hör ich auch viel zu lange darüber nach, bis ich manchmal die erste Farbe mal auf das Bild bringe. Und merke dann, aber wenn ich das mache, dann startet das wie der kreative Prozess. Und das hilft einem, dann, so sich zu entwickeln. Ja.
Kreativität braucht Zeit und Geduld und irgendwie einen gewissen Prozess, den man durchmacht. Und natürlich sicher auch Übung und Erfahrung, oder dass du nachher, wie jetzt du deine Bibliothek quasi gespeichert hast, wo du dann das eine oder das andere kannst abrufen und aufs Papier bringen. Sehr spannend. Hey, merci vielmals für das spannende Gespräch. Ich habe es sehr interessant gefunden.
Danke dir vielmals, dass ich dabei sein im Podcast.
Was ich heute besonders mitnehme, Druck ist nicht nur der Gegner. Er zeigt uns, was wichtig ist. Aber er darf uns nicht definieren. Kreativität braucht Raum und Mut zur Freiheit, zum Weissraum. Aber manchmal entsteht sie auch genau, wenn man unter Druck ist. Vielleicht ist Kunst nicht, Druck zu vermeiden, sondern sich bewusst mit ihm zu befassen und umzugehen. Wenn du gerade unter Druck stehst und eine Kreativitätsblockade hast, hilft dir vielleicht diese Folge. Und wenn dir kreativ denkt, anders gemacht, gefällt, dann freue ich mich über dein Abo oder über eine Bewertung. Ich bin Diana Biens und das ist die 6. Folge vom Podcast «Kreativ denkt, anders gemacht». Danke, dass auch du heute wieder mit dabei gewesen bist.